Hallo und herzlich willkommen zu Götterfunken, die Lauschfrequenz für europapolitische Ohren mit unserer neuen Episode von Europa erklärt, dem Format, in dem wir euch die EU ein Stückchen näher bringen.
Heute klären wir mal alles Wichtige von A bis Z und zwar wortwörtlich, denn wir haben unser brandneues Europa-ABC im Petto. Von A wie Asylrecht über N wie Nachbarschaftspolitik bis hin zu Z wie Zukunft ist alles dabei. Seid gespannt.
Fangen wir mal direkt mit dem ersten Buchstaben an, dem A. A wie Amelie. Und ich bin Amelie und ich arbeite beim EZ Rostock. Haha. Naja.
Kleiner Spaß am Anfang hier.
Ja. Wir werfen für den ersten Buchstaben jetzt aber einen kurzen Blick auf das Asylrecht der EU. Also vielleicht spannender als irgendwie was über mich zu erfahren. Das Asylrecht ist ein Grundrecht der EU und wird durch die Charta der Grundrechte der Europäischen Union garantiert. Es soll also sicherstellen, dass Personen, die von Verfolgung oder ernsthaftem Schaden in ihren Herkunftsländern fliehen, auch internationalen Schutz erhalten. Und die EU arbeitet in einem gemeinsamen europäischen Asylsystem, dem GEAS, um die Verfahren in allen Mitgliedstaaten zu vereinheitlichen. Und wir haben auch schon mal bereits eine Folge zu diesem Thema aufgenommen, also hört da gerne mal rein, wenn ihr genaueres erfahren wollt.
Bei diesem Thema handelt es sich natürlich um ein sehr umstrittenes, weil die Europäische Union und auch insbesondere die Organisation Frontex immer wieder sehr hart in der Kritik stehen. Auch das relativ neu eingeführte Screening an den Außengrenzen, was letztendlich eigentlich einer schnelleren Identifizierung der Menschen dienen soll, wird immer wieder stark kritisiert. Und viele von euch haben das bestimmt auch in den Medien mitbekommen. Es sterben natürlich auch jedes Jahr hunderte Menschen auf ihrer Flucht in Richtung EU, zum Beispiel im Mittelmeer. Und vor allem die zunehmende Militarisierung und auch sehr krasse Überwachung und Abriegelung der Grenzen sowie Abkommen mit unlauteren Drittstaaten bewegt Menschenrechtsorganisationen wie zum Beispiel Pro Asyl auch dazu, das Vorgehen der EU stark zu hinterfragen und natürlich auch teilweise als unmenschlich einzuordnen.
Ja, wie ihr schon mitbekommt, ist das Ganze natürlich auch kein einfaches Thema und dazu gibt es noch weitaus viel, viel mehr zu besprechen, was in dieser Folge jetzt aber nicht den Platz so finden soll. Hört dazu aber gerne nochmal in die andere Folge rein oder recherchiert einmal dazu im Netz oder kommt mit uns in Austausch.
Genau, also da gibt es, denke ich mal, noch viel weiteres zu besprechen. Das hast du gerade schon gesagt. Wir machen jetzt aber erstmal vorsichtig weiter und zwar mit dem zweiten Buchstaben im Alphabet, dem B. Hier ist das Schlagwort Bürgerinitiative. Dadurch können EU-Bürger und Bürgerinnen seit Anfang 2012 die EU-Kommission zu Vorschlägen für bestimmte Themen auffordern, die in einem Rechtsakt, also einem Gesetz der Union, dann behandelt werden sollen. Für die Initiierung einer solchen Initiative braucht es aber einige Unterschriften und zwar 1 Million EU-Bürger und EU-Bürgerinnen müssen da eben ja unterzeichnen und das eben auch aus einer bestimmten Anzahl an EU-Staaten, die da mitmachen müssen. Zurzeit sind das eben 7 verschiedene Länder, die da ja mitmachen müssen, beziehungsweise 7 Länder, aus denen diese Personen stammen, die das unterschreiben. In größeren Staaten wie Deutschland, die eben mehr Einwohner haben, müssen auch mehr Stimmen gesammelt werden, als jetzt zum Beispiel aus Malta, also einem sehr, sehr kleinen Staat.
Okay, so viel zum Buchstaben B. Vorhin haben wir das schon angesprochen, die Charta der Grundrechte der EU. Damit sind wir beim Buchstaben C angelangt. Und die Charta ist ein Dokument der Europäischen Union, das die Grundrechte und Freiheiten der Bürger und Bürgerinnen festschreibt und auch schützt. Und sie ist seit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon im Jahr 2009 gültig und für alle Mitgliedsländer rechtlich bindend.
Die Charta ergänzt sozusagen die nationalen Grundrechte und soll deren Einhaltung im Rahmen der Umsetzung von EU-Recht gewährleisten. Sie gilt sowohl für die EU-Organe, also fürs Parlament, die Kommission und so weiter, als auch für die einzelnen Mitgliedstaaten, wenn diese dann EU-Recht anwenden. Genau, die Charta enthält im Genauen 6 Hauptkategorien von verschiedenen Rechten. Das sind einmal Menschenwürde, Freiheit und Gleichheit.
Aber auch Solidarität, die Bürgerrechte und justizielle Rechte. Und zu den geschützten Rechten gehören unter anderem das Recht auf Leben, das Verbot von Folter und Sklaverei, Freiheit der Meinungsäußerung.
Und natürlich auch der Schutz von personenbezogenen Daten, das Recht auf Bildung und noch einige weitere. Außerdem berücksichtigt die Charta soziale Grundrechte wie eben Bildung, aber auch das Teilhaberecht von Kindern und älteren Menschen und natürlich auch die Rechte von Menschen mit Behinderung.
Bei Verletzungen der in der Charta verankerten Rechte kann vor den Gerichten der Mitgliedstaaten Klage erhoben werden und dabei ist der Europäische Gerichtshof für die korrekte Anwendung der Charta zuständig. Und eine kleine Anmerkung hierzu, wir haben auch schon eine Folge zum Europäischen Gerichtshof, also da könnt ihr auch gerne einmal reinhören.
Genau, also ich glaube, das gilt generell für sehr viele Themen, die wir heute hier beim ABC ansprechen, dass wir da oftmals irgendwie auch schon Folgen zu haben, also guckt da irgendwie gerne mal in den Podcast rein, da gibt gibt es eben zu den verschiedenen Institutionen, zu Gesetzesakten und so weiter nochmal immer ein bisschen genauere Infos. Ja, wir machen jetzt aber beim nächsten Buchstaben weiter und das startet logischerweise mit D und ist, wie könnte es anders sein, die gute alte Demokratie. Das Wort leitet sich aus dem Griechischen her und bedeutet ungefähr so viel wie Volk und Regieren. Und genau, das ist eben ja ein wichtiger Grundpfeiler der EU. Sie wird auch oftmals als Werteunion bezeichnet, die eben auf Demokratie und auch auf Menschenrechten beruht. Das EU-Parlament ist hierbei allerdings das einzige Organ, was eben direkt von den BürgerInnen, also dem Volk, letztendlich gewählt wird. Es gibt dabei halt auch Kritik und eine große Debatte über ein sogenanntes Demokratiedefizit innerhalb der Europäischen Union. Dieses bezieht sich dann eben auf die Frage, inwieweit die Entscheidungen der EU-Institutionen von den Bürger und Bürgerinnen ausreichend eigentlich legitimiert und kontrolliert werden können, wenn die halt nicht direkt gewählt sind.
Kommen wir als nächstes aber mal zu Erasmus Plus, also ein sehr bekanntes Programm, das bei uns in dem ABC den Buchstaben E vertritt. Erasmus Plus, das ist ein Programm, was bestimmt viele kennen, vielleicht auch schon einige andere auch irgendwie mitgenommen haben und aber auch sofort natürlich das mit der EU verbinden. Es soll die Zusammenarbeit von Bildungseinrichtungen und der Mobilität von Einzelnen oder Einzelpersonen im Bereich der Bildung, Jugend, im Sport, Berufsfindung aber auch fördern. Und das Programm richtet sich demnach vor allem an Lehrlinge, an Schüler und Schülerinnen, Studierende, Lehrkräfte und auch allgemeines Verwaltungspersonal. Es ist also möglich, in anderen Ländern Praktika, Studienaufenthalte, Schüler- und Jugendaustausche und so weiter durchzuführen.
Das erste EU-Bildungsprogramm ging übrigens im Jahr 1987 unter dem Namen Erasmus an den Start und richtete sich damals ausschließlich an Studierende. 2014 wurden dann die bis dahin bestehenden Vorgängerprogramme einfach ein bisschen neu aufgesetzt unter dem Namen Erasmus Plus. Und die Gründerin dieses Programms ist die italienische Pädagogin und Professorin Sofia Corradi. Vielleicht ein Fakt, den manche nicht kennen. Also ich wusste das tatsächlich vorher nicht, dass es da eine spezielle Gründungsperson gibt, auf die das zurückgeht.
Von Bildung geht es jetzt über zum Binnenmarkt. Wir sind bei F, wie Freizügigkeit. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, was hat das vielleicht mit Binnenmarkt so zu tun? Das ist aber natürlich auch ein zentrales Element vom Binnenmarkt und ermöglicht den EU-Bürger und Bürgerinnen, sich innerhalb der EU frei zu bewegen, um zu arbeiten, zu leben und Dienstleistungen auch in Anspruch zu nehmen. Und neben den freien Waren- und Dienstleistungs- und Kapitalverkehr ist sie auch eine der vier Grundfreiheiten.
Das bedeutet letztendlich für Arbeitskräfte, dass sie ja in der EU selbstständig wählen können, wo sie arbeiten oder eben als selbstständige Unternehmen aufmachen. Wenn jetzt also ein deutscher Arzt sich in Frankreich niederlassen möchte mit einer Praxis, kann er das einfach tun. Oder auch wenn der Niederländer in zum Beispiel Schweden ein Reisebüro aufmachen möchte, kann er ja daran eigentlich nicht gehindert werden. Alle haben also die Möglichkeit, sich ihren Arbeitsort auszusuchen, also wenn sie eben die wirtschaftlichen Kapazitäten dafür haben und das nötige Kleingeld. Aber grundsätzlich ist das eben für alle möglich. Wir reisen also frei durch Europa, also da spielt ja auch der Schengen-Raum immer so ein bisschen eine Rolle, aber da haben wir auch schon mal eine Folge zugemacht, wo da der Unterschied liegt. Genau, aber wir reisen jetzt auch einmal weiter und zwar zum Buchstaben G. Hier haben wir die GASP, also die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU, welche wir natürlich am Anfang beim Asylrecht schon mal ganz kurz so ein bisschen angerissen haben.
Ja, deshalb an dieser Stelle nur noch mal ganz kurz und knackig. Die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik bezeichnet einen im Vertrag über die EU vereinbarten Mechanismus zwischen den Mitgliedstaaten, um zu einer einheitlichen und gemeinsamen Außenpolitik und Sicherheitspolitik auch zu gelangen. Und dafür gibt es dann eben ja allgemeine Leitlinien, Beschlüsse für verschiedene Aktionen und Details zur Durchführung. Außerdem zählen internationale Abkommen mit anderen Ländern und Organisationen auch zur GASP.
Die Vereinbarung zur GASP kam in den 1970ern zustande, als die damalige Europäische politische Zusammenarbeit, kurz EPZ, abgelöst wurde. Und im Jahr 2001 wurde das Ganze dann eben um diese gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik ergänzt. Was natürlich auch beim Thema gemeinsame Zusammenarbeit im Spiel kommt, ist die humanitäre Hilfe und der Katastrophenschutz. Wir sind also damit beim Buchstaben H auch schon angelangt, eben H wie Hilfe.
Ja, falls es zu Katastrophen in größerem Ausmaß oder ja humanitären Notsituationen kommt, innerhalb, aber auch außerhalb der EU, gibt es dafür ein System, das die entsprechende Hilfe auch koordiniert. Und die EU zählt zu den größten Geldgebern, wenn es um globale humanitäre Hilfe geht. Etwa 1% des jährlichen Gesamthaushalts der Europäischen Union wird dafür aufgewendet. Das sind circa 4 Euro pro EU-Bürger bzw. Bürgerin.
Die Hilfe erfolgt dann eben nach den humanitären Grundsätzen der EU, wie Menschlichkeit, Neutralität, Unparteilichkeit und auch Unabhängigkeit. Diese sind im europäischen Konsens über die humanitäre Hilfe verankert. Die Hilfe besteht dann meistens aus folgenden Sachen. Es werden Lebensmittel geliefert, Notunterkünfte gestellt, aber es geht auch um medizinische Notfallversorgung und die Sicherung der Wasserversorgung und auch ja Abwasserversorgung. Außerdem wird versucht, Bildung in Notsituationen ja irgendwie weiterführen zu können.
Anhaltende Krisen werden rund um die Uhr vom EU-Zentrum für die Koordination von Notfallmaßnahmen überwacht und ja, dabei arbeiten die Länder zusammen, um Risikobewertung und Katastrophenvorsorge und auch Planung durchzuführen.
Außerdem verfügt die Europäische Union über eigene Notfallreserven. Das Ganze nennt sich Rescue, also Rescue. Ich hoffe, man versteht diesen kleinen Wortwitz, der da drin steckt, und umfasst eine Flotte von Löschflugzeugen und generell Flugzeugen für medizinische Versorgung. Außerdem gibt es eben auch medizinische Vorräte, die darunter fallen, aber auch Feldlazarette, Generatoren und alles Mögliche, was in solchen Krisensituationen halt ja da sein muss.
Ja, im Falle eines Notfalls hat die EU also genaue Pläne und auch Maßnahmen. Gehen wir aber weiter zum I. Das ist jetzt wieder ein ja erfreulicheres Thema, und zwar Interrail. Und Interrail ist ein spezielles Zugticket, mit dem man flexibel durch alle europäischen Länder reisen kann. Es gilt für Bürger, Bürgerinnen Europas und auch einiger weiterer Länder. Und man kann insgesamt 33 Länder bereisen. Und die Reisezeiträume kann man sich dann auch selber wählen.
Die EU hat dafür tatsächlich auch ein eigenes Programm entworfen mit dem Namen Discover EU, wobei seit 2018 zweimal im Jahr rund 35.000 solcher Interrail-Pässe an 18-Jährige verlost werden. Mitmachen kann man, wenn man 18 Jahre alt ist und EU-Bürgerin oder sich rechtmäßig in einem Mitgliedstaat aufhält oder in einem Nicht-EU-Land wohnt, das mit dem Programm Erasmus Plus assoziiert ist. Also darunter zählen zum Beispiel Island, Liechtenstein, Nordmazedonien, Norwegen, Serbien und auch die Türkei. Also das sind eben Staaten, die so einen Assoziationspakt haben mit der EU, wo Erasmus Plus ja greift. Das haben wir ja vorhin schon erklärt. Und ja, diese Menschen können dann eben mitmachen. Außerdem muss man dann so ein kleines Quiz absolvieren und daran teilnehmen, bevor man halt bei diesem Auslosungsverfahren teilnehmen kann. Wenn man dann ausgelost wird und dieses Interrail-Ticket gewinnt, darf man 4 bis 30 Tage in ganz Europa Zug fahren. Allerdings muss das dann in einem Zeitraum von bis zu 2 Monaten geschehen. Und ja, das kann man sich dann eben selbst so ein bisschen legen und gucken, wann möchte ich wohin reisen, und kann dann eben mit diesem Interrail-Ticket dann auch Rabatte bekommen für Unterkünfte, Kulturangebote und sowas ähnliches.
Okay, jetzt wird's aber etwas historisch. Wir machen eine kleine Reise zur Gründung der EU und schauen uns passend zum Buchstaben J einen der Gründungsväter der Europäischen Union an, und zwar Jean Monnet. Er spielte eine zentrale Rolle bei der Idee, Europa wirtschaftlich und politisch zu vereinen, um Frieden und Stabilität nach dem Zweiten Weltkrieg zu sichern.
Geboren wurde der Gute im Jahr 1888 in Frankreich und starb dort auch im Jahr 1979. Er war Diplomat und Wirtschaftsplaner, aber die Frage ist natürlich, was hat er denn eigentlich gemacht, dass er ein Gründungsvater der EU ist? Er war tatsächlich selbst nie wirklich Politiker, aber eben ein sehr, sehr einflussreicher Berater und Stratege. Gemeinsam mit dem französischen Außenminister Robert Schuman entwarf er den sogenannten Schuman-Plan von 1950. Darin ging es um eine gemeinsame europäische Behörde, um die Kohle- und Stahlproduktion ja gemeinschaftlich zu überwachen. Das war dann sozusagen der Grundstein für die damalige EGKS, also die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, und damit auch das erste Vorläufermodell, die erste Vorläuferorganisation der Europäischen Union, wie wir sie heute kennen.
Monnet war dann auch tatsächlich der erste Präsident dieser neuen Behörde der EGKS von 1952 bis 1955, also eine Art Urahn der heutigen EU-Kommission. Im Jahr 1976 wurde er Ehrenbürger Europas, und das ist natürlich auch eine der höchsten Auszeichnungen überhaupt in der EU.
Es gibt auch natürlich viele Straßen und Gebäude in Europa, die nach Monnet benannt wurden, wie zum Beispiel auch das Gebäude der EU-Kommission in Luxemburg. Also da sieht man, dass ihm schon relativ regelmäßig auch gedacht wird, eben dadurch, dass Gebäude danach benannt werden. Genau wie Luxemburg beginnt auch unser nächster Begriff mit L, und zwar die Landwirtschaft. In der EU gibt es dafür auch eigens ein Programm, und zwar die gemeinsame Agrarpolitik, auch kurz GAP genannt. Sie regelt die Landwirtschaft in den einzelnen Mitgliedstaaten und wird aus dem EU-Haushalt finanziert. Ziel ist dabei natürlich, die Ernährung der Bevölkerung sicherzustellen und auch Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft zu fördern und vor allem auch ländliche Gebiete in der Europäischen Union ein bisschen zu unterstützen, also vor allem beim Thema Infrastruktur.
Die GAP wurde 1962 eingeführt, um die landwirtschaftliche Produktivität zu steigern und die Bevölkerung mit bezahlbaren Lebensmitteln auch zu versorgen. Und sie stützt sich auf 2 Säulen. Einmal Direktzahlung und Marktstützung, also konkret Subventionen, die Bauern bekommen. Und die 2. Säule ist die ländliche Entwicklung, also Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen.
Es wird jedoch auch Kritik geübt an der GAP. Also zum einen, dass die Mittel ungerecht verteilt werden. Das ist eben oftmals ein Kritikpunkt, weil ein Großteil dieser Direktzahlungen, also dieser Subventionen, vor allem an Großbetriebe geht und eben Kleinbauern da wesentlich weniger erhalten. Das sorgt eben sehr oft von Bauernverbänden und so weiter für Kritik. Außerdem reichen laut KritikerInnen die Umweltschutz- und Klimamaßnahmen nicht aus, weil eben vor allem intensive Landwirtschaft, also wie eben erwähnt, diese Großbetriebe oft mehr gefördert werden, wodurch Biodiversität, Böden und Gewässer letztendlich gefährdet sind. Auch die bürokratischen Hürden sind relativ hoch. Das heißt, die Betriebe haben dann einen relativ hohen Verwaltungsaufwand und ja, müssen dann komplizierte Verfahren letztendlich mitmachen und dann irgendwelche Anträge ausfüllen. Und das ja, nimmt eben auch sehr viel Zeit in Anspruch.
Positiv ist aber, dass durch die konkrete Förderung ländlicher Räume Arbeitsplätze, Infrastruktur und auch die Lebensqualität auf dem Land erhöht werden. Außerdem sichern die Direktzahlungen das Einkommen vieler Betriebe ab, sodass diese wirtschaftlich überlebensfähig sind und auch Krisen überstehen.
Als letzten Buchstaben in dieser Folge haben wir das M. Wir sind also, ja, genau genommen exakt bei der Mitte des Alphabets angelangt. In der nächsten Folge machen wir dann weiter mit N bis Z. Also bleibt gespannt und hört euch die Folge dann auch an. Aber erstmal zum M. Und zwar M wie Mitgliedstaaten. Wir haben das natürlich, glaube ich, schon wahrscheinlich 1000 Mal in diesem Podcast erwähnt, aber der Vollständigkeit halber auch hier nochmal. Die EU hat zurzeit 27 Mitgliedstaaten. Die 6 Gründungsstaaten der damaligen EGKS, die haben wir ja vorhin schon kurz besprochen, sind Frankreich, Luxemburg, die Niederlande, Belgien, Italien und damals Westdeutschland.
Um der EU überhaupt beizutreten, gibt es natürlich auch bestimmte Voraussetzungen, die man erfüllen muss, und zwar die Kopenhagener Kriterien, welche im Jahr 1993 beim EU-Gipfel in Kopenhagen festgelegt wurden. Zum einen gibt es das politische Kriterium. Dazu zählt eine stabile demokratische Ordnung, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte und auch der Schutz von Minderheiten. Und das zweite ist das wirtschaftliche Kriterium, also eine funktionierende Marktwirtschaft und die Fähigkeit, den Wettbewerb und den Marktkräften innerhalb der EU standzuhalten.
Als letztes gibt es dann noch das sogenannte Acquis-Kriterium. Das beschreibt die Fähigkeit, ja, die Pflichten einer EU-Mitgliedschaft zu übernehmen, insbesondere die Übernahme des EU-Rechts, was eben auch Acquis communautaire genannt wird, deshalb ja dieser etwas andere Name von diesem Kriterium.
Damit sind wir aber vorerst am Ende angelangt, zumindest vom ersten Teil unseres EU-ABCs. Und wir hoffen natürlich, dass ihr auch bei der zweiten Folge dann auch wieder mit am Start seid, wenn wir die Buchstaben N bis Z anschauen. Wir hoffen, dass ihr bis dahin erstmal ein paar neue Sachen auch erfahren konntet und auch die EU nochmal von einer anderen Seite kennenlernen konntet.
Ansonsten guckt auch gerne auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Abonniert den Podcast, teilt ihn gerne und wie Amelie gerade schon gesagt hat, schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein. Wir wünschen euch noch eine schöne...
Ja, da starten wir mit N
wie Nele. Wir wünschen euch dann noch ein schönes Wochenende und hören uns beim nächsten Mal.
Bis dahin.
Tschüss.